Geht es um neuen Mut? Wir haben uns im Pfingstgottesdienst anhand der Pfingstgeschichte betrachtet, welche Auswirkungen die Ausgießung des Heiligen Geistes hatte. Wir haben vor 2 Wochen darüber gesprochen, dass die Nachfolger Jesu durch den Heiligen Geist eine ganz neue Sprachfähigkeit bekommen haben. Und heute möchte ich darauf zu sprechen kommen, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes neuen Mut geschenkt hat. Wir erinnern uns, Petrus in der Pfingstgeschichte als einfacher Fischer steht auf und hat den Mut, vor Tausenden von Festbesuchern eine Rede zu halten. Und in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte lesen wir, dass die ersten Christen trotz Verfolgung immer wieder den Mut gewannen, gar nicht schweigen zu können von dem, was sie erlebt hatten, und Jesus Christus als auferstandenen Herrn zu bezeugen. Ein übernatürlicher Mut, eine Kühnheit zieht sich durch die gesamte Apostelgeschichte und es wird deutlich, wer von Gottes Geist bewegt wird, der gewinnt neuen Mut. Und Paulus schreibt das zusammenfassend im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 2b. Aber Gott hat uns den Mut und die Kraft gegeben, euch seine rettende Botschaft zu verkünden, trotz aller Widerstände, mit denen wir fertig werden mussten. Und wenn es darum geht, die rettende Botschaft zu verkünden, dann heißt es ja letztlich, sie zu leben. Dann sind das nicht nur Worte, dann waren das Taten. Das war zu demonstrieren, dass Jesus der tatsächliche Herr der Welt ist. Ich möchte heute mit euch in einen Text der Apostelgeschichte eintauchen, Apostelgeschichte 27. Lukas, der Arzt, der neben der Apostelgeschichte auch ein Evangelium, den Bericht über das Leben Jesu geschrieben hat, der war mit auf dem Schiff dabei, das Paulus nach Rom bringen sollte. Überall, wo er selbst dabei war in der Apostelgeschichte, finden wir die Wir-Augenzeugenberichte von Lukas, wie auch in dieser Geschichte. Ich lese in Auszügen aus Kapitel 28, ich beginne bei Vers 1. Nachdem feststand, dass wir nach Italien segeln sollten, wurde Paulus mit einigen anderen Gefangenen dem Hauptmann Julius vom kaiserlichen Regiment übergeben. Wir gingen an Bord eines Schiffes. Und wir hören dann in den folgenden Versen, dass sie auch das Schiff noch einmal gewechselt hatten. Sie mussten ja quer übers Mittelmeer. In Vers 9 lesen wir, inzwischen war viel Zeit vergangen. Das Fasten im Herbst war bereits vorüber und die Seefahrt begann gefährlich zu werden. Deshalb warnte Paulus. Er sagte, dass er Schwierigkeiten kommen sieht. Aber in Vers 11 lesen wir, doch der Hauptmann gab mehr auf das Urteil des Kapitäns, zumal auch der Besitzer des Schiffes zur Weiterfahrt riet. Es war sicher lukrativer, weiterzufahren. Weil sich außerdem der Hafen zum Überwintern schlecht eignete, bestanden die meisten darauf, weiterzufahren. Und so fahren sie weiter, das geht noch eine Weile gut, aber dann südlich von Kreta lesen wir ab Vers 14, dass das Wetter umschlägt. Der gefürchtete Nordoststurm kam auf und trieb das Schiff auf das offene Meer hinaus. Vergeblich versuchte die Mannschaft, Kurs zu halten. Wir trieben dahin, Wind und Wogen ausgeliefert. Der Sturm wurde so stark, dass die Besatzung am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord warf. Tags darauf sogar die Schiffsausrüstung. Tagelang sahen wir weder Sonne noch Sterne und der Orkan tobte so heftig weiter, dass schließlich keiner mehr an Rettung glaubte. Während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen. Eine ganze Schiffsbesatzung, wie wir lesen, 276 Leute in akuter Lebensgefahr zu damaliger Zeit, wo man nicht irgendwen anmorsen konnte, der zur Hilfe einfliegt. Erfahrene Seeleute und alle ohne menschliche Hoffnung. Und jetzt kommt Gottes Hoffnung ins Spiel, ausgerechnet durch den Gefangenen Paulus, der einen engen Draht zu seinem Gott hat. Sind wir uns eigentlich bewusst, dass Gott in unseren Lebenssituationen Einfluss durch uns gewinnen möchte, in unseren Lebenssituationen für andere Hoffnung, Rettung bereithält, verbreiten will? Überall da, wo Gott ist, da ist Hoffnung. Und er möchte, egal wie vielleicht menschlich ausweglos oder schwierig die Situationen aussehen, durch uns eine Hoffnung verbreiten. Und deshalb ist mein erster Punkt, neuen Mut gewinnen, und zwar aus Gottes Perspektive, und diesen Mut weitergeben. Wir lesen dann ab Vers 22, Paulus sagt zu der Schiffsbesatzung: Gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte: Fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor den Kaiser gebracht werden, und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwillen am Leben lassen. Deshalb habt keine Angst. Ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Wir werden auf einer Insel stranden. Wie gewaltig, dass Paulus hier aufsteht im Namen seines Gottes. Paulus kommt aus dieser Nähe zu Gott. Und das hat genau Gott auch für uns bereit. Nun stehen wir nicht jeden Tag in einer Situation, dass knapp 300 Menschen gefährdet sind. Und ich denke, Gott begegnet dieser krassen Hoffnungslosigkeit eben mit einer ganz krassen Begegnung. Er schickt einen Engel nachts zu Paulus. Aber selbst wenn zu uns kein Engel ans Bett kommt, möchte Gott zu uns sprechen. Und ich denke, Gott möchte in den Zeiten, in denen wir ihm begegnen, uns Weisung geben für das, was kommt. Er möchte uns ausrüsten, er möchte uns Hoffnung geben, dass wir aufstehen können und aus dieser Nähe von ihm Menschen Mut machen, selbst Mut gewinnen und diesen Mut weitergeben. Wir wissen von Jesus, dass er immer das tat, was er den Vater tun sah. Und ich glaube, Gott, der Vater, Jesus und der Heilige Geist wünschen sich, dass wir in eine Gemeinschaft mit ihnen hineinwachsen, dass wir nicht im Unklaren sind, was kommt, dass wir eine innere Stärke bekommen, dass wir neuen Mut bekommen, dass wir Hoffnung bekommen und dass wir oft auch konkret wissen, was zu tun ist, dass er uns eine Zukunft malt, in die wir andere mit hineinnehmen können. Wie ermutigend, dass Paulus hier in dieser absolut ausweglosen Situation aus der Nähe Gottes heraus agieren kann. Und mein zweiter Punkt: andere durch unser handelndes Vertrauensbekenntnis mit neuem Mut anstecken. Wir lesen dann ab Vers 33, im Morgengrauen forderte Paulus alle auf, endlich etwas zu essen. Ihr habt 14 Tage lang gehungert, sagte er. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt etwas essen. Und ihr dürft sicher sein, euch wird nichts passieren. Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Und dann kommt es zu einer ganz starken Zeichenhandlung, einem Vertrauensbekenntnis. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut und vernehmlich, dass alle es hören konnten, und begann zu essen. Und von dieser Demonstration geht eine Kraft aus, dass wir lesen in Vers 36, da fassten alle neuen Mut und aßen ebenfalls. Insgesamt waren wir, schreibt Lukas, 276 Mann an Bord. Und als alle gegessen hatten, warfen sie die restliche Ladung Getreide über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Wir erleben hier, dass Paulus ein ganz starkes Zeichen setzt. Er kommt nicht nur aus der Nähe Gottes und macht Mut, sondern er setzt ein Zeichen des Bekenntnisses, des Vertrauens. Ich glaube, Gott möchte, dass wir Lebensmut in unsere Situationen tragen und diesen Lebensmut förmlich demonstrieren. Dass wir Mut machen durch Gebet, dass wir Menschen in Situationen Gottes Gegenwart erleben lassen, indem wir sie ein Gebet erleben lassen. Gebet hat eine Macht, und davon ging etwas aus, dass Paulus laut und vernehmlich anfängt zu beten. Ich habe mich gestern gefreut, als wir wieder auf der Straße waren, dass zwei Menschen zurückkamen, mit denen wir schon mal gebetet hatten. Eine afrikanische Frau war, das muss noch Winter gewesen sein, vielleicht war es auch März oder Februar, gekommen und hatte ein Anliegen auf die Frage, darf ich für sie beten? Und hat erzählt, dass sie schon länger mit ihrem Mann Kinder bekommen möchte, aber kein Kind bekommt, ob wir auch dafür beten könnten. Und ich habe ihr dann nach dem Gebet gesagt, sie soll doch gerne wieder vorbeikommen, wenn sie dann schwanger ist, damit wir Anteil haben an dem, was Gott tut. Und gestern kam sie vorbei, um zu berichten, dass sie schwanger ist und ein Kind bekommt. Und das war einfach total schön zu erleben, dieses Gebet war nicht verloren. Und eigentlich noch viel schöner, sie hat es mit Gott in Verbindung gebracht, dass sie jetzt schwanger geworden ist. Und sie war dankbar Gott gegenüber und wollte diesem Dank auch Ausdruck verleihen. Oder eine andere Frau, die vorbeikam, die in einer herausfordernden beruflichen Situation steht, aber eben nebenbei noch die Pflege ihrer Mutter hatte und davon einfach so belastet war, dass sie ganz kraftlos war. Und ich kann mich noch gut erinnern an diese Gebetssituation, wie erleichtert, wie dankbar sie war, wie berührt sie war von diesem Gebet, dass sie neue Kraft bekommt. Und gestern kam sie vorbei und hat erzählt, dass die Mutter inzwischen gestorben ist mit 92. Und natürlich ist das traurig, aber es hat ihre Situation wirklich erleichtert, weil sie in einem herausforderungsvollen Job steht und jedes Wochenende nach Polen fuhr, um auch noch nach ihrer Mutter zu schauen. Und das hat sie schier zerrissen. Und insofern ist da jetzt so ein Frieden eingekehrt bei allem Abschiedsschmerz. Und sie ist dankbar, mehr Kraft zu haben, mehr Zeit zu haben. Und dieses Gebet hat etwas mit ihr gemacht. Das ist ihr in Erinnerung geblieben. Welche Zeichen wollen wir in unserem Alltag setzen? Lasst uns aus der Nähe zu unserem Gott heraus Impulse aufnehmen, dass wir Hoffnungszeichen setzen, dass wir wie Paulus so ein handelndes Vertrauensbekenntnis abgeben, sei es durch Gebet, was wir sprechen, wo andere zuhören können und sich eins machen können mit unserem Glauben, oder dass wir einfach Hoffnung sehen durch unser Beispiel. Und drittens, neuer Mut als Christen, unbeirrt Gottes Zukunft zu gestalten. Seit Pfingsten war Gemeinde Jesu geboren und wir sehen durch die Apostelgeschichte, wie sehr die ersten Christen mit neuem Mut ihre gesamte Kultur veränderten. In einer Gesellschaft, nur als Beispiel, in der man vorher 6 Tage gearbeitet hat und am Samstag Gott gefeiert und angebetet hatte, wurde quasi das Wochenende neu erfunden. Und nun tausende von Jahren später, tausende Kilometer entfernt, durch verschiedene Kulturen und Gesellschaften getrennt, genießen wir heute unsere Wochenenden, weil der christliche Glaube eben nicht nur das geistliche Zentrum Israels gestaltet hat, sondern auch die kulturellen und sozialen Muster des Landes, der Länder drumherum, ja der ganzen Welt veränderte. Am Anfang stand Gemeinde Jesu für radikalen Wandel. Gottes Geist macht Nachfolgern Jesu immer wieder neuen Mut, Gottes gute Veränderungen in ihr Umfeld zu tragen. Und das war gar nicht neu, denn schon die Propheten des Alten Testamentes waren Stimmen der Veränderung. Immer wenn sich Gottes Volk in eher stehenden Gewässern befand und es sich bequem machte und zu versumpfen drohte, berief Gott neue Menschen, Propheten, die sie mahnten, wieder als Nachfolger zu leben, Gottes gute Zukunft in die Hand zu nehmen, zu gestalten. Wir brauchen neuen Mut als Christen, unbeirrt Zukunft zu gestalten. Und im Propheten Jeremia wird Jeremia selbst ermutigt von Gott: Wende dich an mich und ich werde dir antworten. Ich werde dir große Dinge zeigen, von denen du nichts weißt und auch nichts wissen kannst. Gott wünscht sich eine enge Gemeinschaft mit uns, dass er uns in Dinge einweiht, die wir menschlicherweise gar nicht wissen und ahnen können. Gott möchte so nah an uns dran sein, dass wir eine Zukunft bauen, die er sich vorstellt. Und Gottes Pläne sind gut, das lesen wir auch im Propheten Jeremia, Kapitel 29, Vers 11. Mein Plan steht fest, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Manchmal lassen wir es zu, dass Umstände und Situationen uns lähmen. Der Prophet Elia im Alten Testament, der so viel Großartiges mit Gott erlebt hatte, der lässt sich auch einmal plötzlich durch ein Gerücht, das er hört, so verschrecken, dass er aufhört, seinem Gott zu vertrauen und in die Wüste läuft und bloß noch sterben will. Aber Gott begegnet ihm in seiner Liebe und stellt ihm mit so einem zarten Flüstern die Frage: Elia, was machst du hier? Gott wollte nicht, dass sich Elia versteckt und zurückzieht. Dafür gab es auch gar keinen Grund aus Gottes Perspektive. Gott möchte nicht, dass sich seine Gemeinde zurückzieht, sondern mit Mut und Kraft Gottes Reich in dieser Welt baut. Gott will nicht, dass wir uns gelähmt unter einer Decke verkriechen oder in irgendwelchen Höhlen, sondern Er möchte, dass wir unser volles Potenzial zu seiner Ehre in dieser Welt entfalten. An welchem Punkt stehen wir gerade? Kann es sein, dass Gott uns heute auch anstupft und sagt, hey, was machst du denn gerade hier? Geh wieder los. So sagte Gott auch zu Elia, geh zurück, geh den Weg zurück, den du gekommen bist. In 1. Könige 19, Vers 15. Elia und wir gehören in die Welt hinein, dort, wo Gott seine gute Zukunft gestalten will, seinen Einfluss geltend machen möchte. Wir sollen den Gefahren und Widerständen ins Auge sehen, die unsere Herzen mit Furcht erfüllen können. Und wir sollen erkennen, dass Gott uns berufen hat, mitten in unserer Gesellschaft an unseren Plätzen zu stehen und Sünder, gottferne Menschen einzuladen, Frieden beim lebendigen Gott zu finden. Gott möchte uns Mut machen, in die neue Woche zu gehen mit dem Mut und der Kraft, die der Heilige Geist schenkt. Wenn wir Gott bitten zu handeln, dann ist das die Einladung für ihn, seine guten und heilsamen Veränderungen in unser Leben, aber eben auch in unser Umfeld zu bringen. Als Gemeinde brauchen wir neuen Mut, Gottes Zukunft zu gestalten. Und wir lesen im Epheserbrief, den Paulus schreibt, Gottes genialen Plan für seine Gemeinde. Da schreibt Paulus in Vers 10 und 11 im dritten Kapitel, jetzt macht Gott den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt den Reichtum Christi durch seine Gemeinde bekannt. An ihr, an der Gemeinde und durch sie sollen sie seine Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen. So entspricht es Gottes ewigen Plan, den er durch Jesus Christus, unseren Herrn, ausgeführt hat. Was ist das für eine Ehre, dass wir als Gemeinde Jesu Gottes Veränderungen in dieser Welt mitgestalten dürfen. Ja, dass wir als Gemeinde die menschliche Verkörperung Gottes sein dürfen in dieser Welt, die Verkörperung seiner Weisheit. Unser Gehorsam und mit Gottes Geist zusammenzuarbeiten, soll eben nicht nur uns verändern, sondern soll Einfluss in unserem Umfeld nehmen. Gott will Geschichte schreiben, er will die ganze unsichtbare Welt bewegen. Wir sind nicht nur berufen, uns selbst Stück für Stück verändern zu lassen, sondern Katalysatoren der Veränderung Gottes in dieser Welt zu werden. Wir haben schon den Vers aus 1. Chronik 28, Vers 20 auf der Folie gehabt. Sei stark und mutig und handle, fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Denn Gott, der Herr, mein Gott, wird bei dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, bis alle Arbeit für den Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. Wir sind da, um Gottes Reich zu bauen. Dafür leben wir als Christen. Wir können nicht nur die Angst und innere Widerstände überwinden, sondern wir sollen regelrecht Gottes Möglichkeiten in unsere Alltagssituationen tragen. So wie in der Geschichte Paulus vielen Menschen Mut gemacht hat. Menschen haben Glauben gefasst. Sie haben die Möglichkeiten des lebendigen Gottes erlebt. Eine gesamte Schiffsbesatzung von 276 Menschen hat Rettung erfahren, weil Paulus bereit war, Gottes Möglichkeiten in diese Situation zu tragen. Es hätte viele Gründe gegeben, warum er sich nicht zum Sprecher hätte machen können. Er war doch bloß ein Gefangener. Was sollte sein Wort Gewicht haben? Aber Paulus hat sich von Gott gebrauchen lassen. Er hat aus der Nähe Gottes heraus eine starke Hoffnung bekommen und die hat er weitergetragen und er hat Zeichen gesetzt. Und ich denke, diese Schiffsbesatzung wird das nicht vergessen haben, dieses markante Erlebnis. Und wir wissen nicht, wie viele wirklich zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen sind, aber Gott möchte, dass wir Zeichen setzen im Leben von Menschen, auf die er dann aufbaut, dass sich ein Puzzle zusammensetzt und am Ende Menschen unter die gute Herrschaft Gottes kommen. Gott warnt uns in der Bibel, dass ein Volk ohne Vision zugrunde geht. Vision bedeutet laut Wörterbuch die Kraft des Sehens, zu verstehen und vorauszusehen. Gott will uns helfen, die Gegenwart klar zu sehen, aus seiner Perspektive, damit wir dann auch weitersehen können. Und wenn wir in die Zukunft sehen wollen mit Gottes Hilfe, dann brauchen wir den Mut, die Gegenwart zu gestalten, den Mut, in die Gegenwart einzutreten. Gottes Volk, die Nachfolger Jesu, nehmen alle guten Erinnerungen auf. Und so dürfen wir auch die ganzen Bibeltexte, die uns überliefert sind, nehmen und als starken Rückenwind für unseren Glauben nehmen, dass unser Glaube für die Zukunft noch stärker ist. Wer Jesus nachfolgt und von seinem Geist geleitet wird, der schaut voraus in Gottes Zukunft. Und die Zukunft ist voller Hoffnung. Gott hat sie für alle bereitet, die ihm dahin folgen. Gott ist schon in die Zukunft unterwegs. Wir können das große Geschenk der Zukunft nur empfangen, wenn wir jeden Tag die Chancen der Gegenwart ergreifen, die Gott uns gibt. Wir wollen, wie Paulus, Chancen anpacken und auspacken. Von Gottes Geist bewegt, wollen wir mutig mit Gottes Perspektive unseren Alltag sehen und in unsere Alltagssituationen hineingehen. Überall, wo Gott ist, da passiert Veränderung. Wo Gott wirkt, da gibt es eine gute Zukunft. Wo Gott ist, da wird Hoffnung lebendig. Und ich möchte schließen mit dem Vers, den ich vorhin schon auf der Folie hatte, wo Paulus das zusammenfasst. Aber Gott hat uns Mut und Kraft gegeben, euch seine rettende Botschaft zu verkünden, trotz aller Widerstände, mit denen wir fertig werden mussten. Widerstände wird es immer geben, aber Gottes Geist macht uns Mut. Und der Mut ist stärker als alle Widrigkeiten. Jesus Christus ist der Herr und er soll verkündigt werden durch unser Leben. Lasst uns Zeichen setzen. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du das stärkste Zeichen gesetzt hast, was wir haben können. Du bist ans Kreuz gegangen, hast dich dort durchbohren lassen, damit das Kreuz jetzt ein freier Zugang ist zur Beziehung zu euch, zu allem Frieden, zu aller Gnade, zu allem Guten. Danke, dass wir Abendmahl immer wieder als starkes Zeichen feiern dürfen, dass wir eintreten dürfen in diesen Bund, in dieses Bündnis mit dir unter deine gute Herrschaft, dass wir Vergebung in Anspruch nehmen, dass wir deine Kraft in Anspruch nehmen, dass wir Heilung und Befreiung in Anspruch nehmen, damit wir das weitergeben können in dieser Welt. Und Jesus, wenn wir heute innerlich oder auch so tatsächlich neu in deinen Bund eintreten, dann wollen wir Ja sagen dazu, aus dieser engen Gemeinschaft mit dir zu leben und daraus Impulse zu bekommen, Hoffnung in unser Umfeld zu tragen, Zeichen zu setzen, starke Zeichen, Gebet in unser Umfeld zu tragen, deine Gegenwart hereinzuholen. Jesus, wir stellen uns dir zur Verfügung, ganz neu, dass du deine gute Zukunft mit uns als einzelne Christen, aber auch als Gemeindefamilie bereiten kannst. Amen.